oder man kann es haben und wieder verlieren. Denk einmal an Ephesus, diese wunderbare Gemeinde, die solche Qualitäten hatte. Jesus lobte über die Maßen, wie keine andere Gemeinde vielleicht. Na, Philadelphia vielleicht noch. Und er sagt, du kannst Böse nicht ertragen. Und das war ein Kompliment. Er hat nicht gesagt, so intolerant seid ihr, so hartherzig. Du kannst Böse in deiner Mitte nicht ertragen. Damit meint er nicht Menschen, die fallen und denen das furchtbar leid tut und die damit zum Herrn kommen, sondern die stur, unbelehrbar und hartnäckig an dem falschen Weg festhalten. Solche mochte die Gemeinde von Ephesus in ihrer Mitte nicht dulden. Ich kenne wenige Gemeinden, von denen man das heute sagen könnte. Heute sind wir bereit, alles in unserer Mitte zu tolerieren. Hauptsache, es stört den Gottesdienst nicht. Die Gemeinde von Ephesus hatte ganz andere Vorstellungen. Und sie kannte Gottes Herz und sie konnte viel verstehen von dem, was für Gott wichtig ist. Sie konnte falsche Dienste von echten Diensten unterscheiden. Fast keine Gemeinde kann das heute. Und falsche Lehrer, falsche Propheten, falsche Apostel haben Hochkonjunktur und werden gehandelt wie heiße Semmel. Und werden empfohlen von den hochkarätigen Landesfürsten und Chefs und Heavys oder wie immer man die nennen will. Die Orientierungslosigkeit und die Planlosigkeit und die mangelnde Unterscheidung ist das größte Problem, das das Volk Gottes im Moment hat. Und das können wir im Moment am wenigsten gebrauchen. Diese Großherzigkeit, diese falsche Toleranz, diese mangelnde Unterscheidung, wo eine Welle der Verführung auf uns heranrollt, bei dem alles, was wir bis jetzt gehabt haben, nur Sandkastenspiele waren. Falsche Salbungen, falsche Dienste, falsche Wunder, falsche Lehren, falsche Einheit, falsche Form von Gemeinde. Überall, überall, überall und es wird noch viel mehr werden. Was wir brauchen in dieser Stunde, ist eine Einheit mit Gott. Dass der Geist in uns, die Salbung uns lehrt. Johannes sagt, ihr habt die Salbung und die Salbung lehrt euch. Warum fallen Millionen von Menschen weltweit auf dieses fürchterliche Buch die Hütte rein? Warum? Weil sie Gott nicht kennen. Weil sie Gott und seine Heiligkeit, sein Wesen nicht kennen. Und Leute können ein Buch verschlingen und sagen, es hat mich gesegnet und es strotzt von Lügen über den Gott, den sie angeblich lieben und das macht ihnen gar nichts. Sie merken das nicht einmal. Sie bemerken es nicht einmal. Wenn du sagst, hier steht das und das und die Bibel sagt das Gegenteil. Ja, das habe ich glatt überlesen. Aber das Buch hat mich gesegnet. Ich sage, hallo, wie kann ein Buch, das lügt über den Gott, den du liebst, wie kann ein solches Buch dich segnen? Wir kennen Gott nicht wirklich in seinem Wesen, in seinem Geschmack, in dem, was ihm wichtig ist, in dem, was ihm kostbar ist, in dem, was er liebt und in dem, was er verachtet und was ihn betrübt und was ihn erzürnt. Wir kennen Gott nicht. Und wenn wir Gott lernen wollen zu lieben, gibt es nur einen Weg. Wir müssen ihn kennenlernen. Wir müssen ihn kennenlernen. Man kann nicht Gott lieben, ohne ihn wirklich zu kennen. Das gibt es nicht. Weil Liebe hat immer etwas mit Bewunderung, mit Wertschätzung, mit Dankbarkeit zu tun, dass der andere so ist, wie er ist. Und das schätzen wir an ihm und das finden wir wunderbar und wir sind davon angetan und fühlen uns hingezogen, wir bewundern das. Eine Liebe zu Gott, ohne sein Wesen zu kennen, das kommt in der Bibel nicht vor. Aber heute haben wir das. Heute gibt es Betonung von Intimacy und Nähe zu Gott, Freund Gottes zu sein und Gemeinschaft, innige Gemeinschaft mit Gott zu haben, ohne dass das auch nur im Geringsten verbunden ist mit der Perspektive, ich muss lernen, ihm zu gehorchen. Und enge Vertrautheit mit Gott, ohne ein Herz, das ihm gehorchen will, ich rede nicht von vollkommenem Gehorsam, wer hat denn das? Aber ohne ein Verlangen zu haben, ich will ihm gehorchen, ich will seinen Willen zu tun. Enge Vertrautheit, Freundschaft, ohne dieses Herz ist eine der größten Lügen, die zurzeit auf dem frommen Markt zu kriegen ist. Da werden Leute eingeladen zu Seminare und da geht es nicht um Lebensbereinigung, da geht es nicht um Sünde, da geht es nicht um Heiligung, da geht es nicht um verwandelt werden in das Bild Jesu, aber es geht um Gefühle und um Gott erleben und Gott genießen und wir sollen Gott genießen. Aber wenn jemand mir erzählt, er genießt Gott und ich sehe keine ernsthaften Bemühungen, Sünde aus seinem Leben rauszukriegen, und stattdessen sogar wird Sünde gerechtfertigt oder verharmlost, dann ist seine Vorstellung von enger Vertrautheit und Freundschaft mit Gott eine Lüge aus der Hölle. Es gibt keine Freundschaft mit Gott ohne Heiligung, das gibt es nicht. Aber auf dem christlichen Markt wird das sehr wohl angeboten. Und wie wenige sehen das als eine satanische Verführung an. Wie wenige erheben ihre Stimme und sagen, diese Betonung ist nicht die Betonung der Bibel. So, wenn wir Gott kennenlernen, wenn wir Gott lieben wollen, wir müssen ihn wirklich kennenlernen. Und wir können ihn nur kennenlernen über unser Herz. Gott muss unser Herz verändern. Er muss etwas tun mit unserem Herzen. Gott kennenlernen heißt nicht, Gedanken zu bewegen über Gott, Bücher zu lesen über Gott oder Seminare oder Predigten sich anzueignen. Gott lernt man nur kennen auf eine Art und Weise, Gemeinschaft. Ihn zu treffen, ihm zu begegnen, ihn zu sehen. Ihn zu sehen. Und das ist unsere größte Not. Und unsere größte Chance, weil ihn zu sehen, heißt ihn zu lieben. Niemand kann ihn sehen und nicht ergriffen sein von ihm. Und gepackt sein und motiviert werden, ihm nachzugehen. Das ist nicht möglich. Und Gott hat bei all dem versprochen, er tut das Wesentliche. Er wird unser Herz verändern. Oder wie es hier heißt, in der Verheißung in 5. Mose 30, er wird unser Herzen beschneiden. Und als Ergebnis der Beschneidung werden wir Gott lieben. Und das ist nicht eine isolierte Geschichte im Alten Testament und dann vergehen Jahrtausende und das Thema hat sich geändert und jetzt gibt es irgendwas anderes. Neutestamentliches Christsein ist ein Lebensstil, wo wir Gott erlauben, an unserem Herzen zu wirken. Paulus sagt es, Philipper 3, wir sind die rechte Beschneidung, die wir Gott dienen im Geist. Und im Kolosser redet er von einer Beschneidung, die nicht mit Händen gemacht ist, sondern die Beschneidung des Herzens. So mitten im Neuen Testament, das Zentrum von Leben mit Gott ist Beschneidung des Herzens. Siehst du, über Jahrtausende hat Gott es nicht vergessen, hat nicht seine Meinung geändert, hat nicht seinen Plan geändert, sein Vorhaben geändert. Es ist immer noch das Gleiche. Ich will Leute haben, die mich lieben. Die können mich nur lieben, wenn ich ihr Herz verändere. Im Herzen sind die Probleme, die wir haben mit uns, miteinander und mit Gott. Da sind sie, nirgendwo sonst. Da sind sie in unserem Herzen. und hinter Streitigkeiten, Machtkämpfe, Rangeleien und christlichem Mobbing und all diesen Dingen sind immer verkehrte Herzen, verkehrte Herzenshaltungen. Wir sind so verbogen und so verlogen und so falsch geprägt vom Vater der Lüge, dass wir bereit sind, die kostbarsten, schönsten und heiligsten Dinge Gottes zu nehmen und sie umzufunktionieren als ein Instrument, uns groß zu machen. Uns Macht und Ehre und Ansehen und Position zu verschaffen und dann zu sichern und zu kämpfen um diesen Machterhalt. Und vielleicht denkst du bei diesen Sätzen an irgendeine bestimmte Person und ich meine aber eigentlich dich. Diese Tücke, diese Bosheit, diese Verschlagenheit ist in unserem Herzen. Zu so etwas sind wir fähig. Und alleine Gott ist Licht. Und wenn wir Licht werden, wenn wir wahr werden, wenn wir echt werden, wenn wir transparent werden, wenn wir demütig werden, dann nur auf eine Art und Weise, weil Gott kommt und weil er an uns etwas tut. Und das ist, was wir brauchen. Und da werden wir uns finden. Und da wird echte Einheit geboren. Vielfach haben wir Einheit, die darin besteht, der Stärkste schüchtert alle anderen ein oder belohnt sie und beschenkt sie und tut irgendwas, damit sie ihm alle hinterherlaufen. Das ist nicht Einheit. Und das hält nur für kurze Zeit. Einheit im Geist kommt auf eine ganz andere Art und Weise zustande. Wir legen alle alles nieder. Jeden Anspruch, jede Idee, welchen Platz mir zusteht, welchen Platz ich hier haben sollte, wie viel Macht, wie viel Ansehen, wie viel Einfluss ich haben sollte, wir legen alles nieder. Und wir sagen, Herr, ich will nur eins, dich ehren, dich erfreuen. Und den Platz und den Rang und das geistliche Gewicht, das du mir zugedacht hast, das will ich annehmen und damit zufrieden sein. Und ich will nicht mein Engagement in der Gemeinde missbrauchen, um klammheimlich an einem Machtzuwachs zu arbeiten, an einer Einflusszunahme zu arbeiten. Das Dumme ist, dass wir von diesen Strebungen unseres Herzens, bevor Gott nicht in seiner Gnade anfängt, Licht zu geben, keine Ahnung haben. Und wir sind hoch motiviert, unser eigenes Ding zu machen. Erinnere dich an Saul. Da gibt der Heilige Geist diesen markanten, kurzen Kommentar, der alles sagt über das Herz von Saul. Und Saul baute sich ein Siegesmal. In einem Satz alles gesagt, Saul hat seinen Dienst, sein Königtum benutzt, um sich groß zu machen. Aber nun stell dir vor, wir wären jetzt da gewesen damals, vielleicht irgendwie christlicher Journalist oder so, ja, und wir sagen, wir machen hier eine Reportage über dein wunderbares Denkmal, was du hier gebaut hast, und du bist ja der Autor dieser Geschichte, und wir möchten jetzt mal von dir selber wissen, wer kann es uns besser sagen als du, wofür steht dieses Ding eigentlich? Warum hast du dieses Siegesmal gebaut? Was hätte Saul gesagt? Hätte er gesagt, für mich. Damit alle sehen, ich bin der Größte, ich bin der Wichtigste, ich bin Nummer eins. Nein, der hätte gewusst, was er fromm zu antworten hat. Alles zur Ehre Gottes, nur für den Herrn. Ja, ist da nicht ein bisschen auch eigen? Nein, nur für Gott. Das finde ich jetzt ganz schlimm, dass du das überhaupt vermutest. Da bin ich jetzt ganz gekränkt, dass du überhaupt so denken könntest von mir, dass ich noch verkehrte Motive hätte. So hätten wir Saul gehört. Nur für den Herrn. Das Dumme ist, wir wissen, wie wir zu antworten haben. Aber wir wissen nicht, was im Herzen ist und wir reden nicht aus dem Herzen. Dies Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist ferne von mir. Also korrekte Choräle, korrekte Anbetungschorusse mit einem falschen Herzen. Der Heilige Geist sieht das Herz an. Wir sehen die Taten. Der Heilige Geist sieht das Herz an. Gott sieht das Herz an. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz an. Das sehen wir dann bei Samuel. 1. Samuel 16, Vers 7. Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Wahrscheinlich viele, die keine Unterscheidung hatten, die sehen das Denkmal, das Saul gebaut hat. Oh, wie er den Herrn liebt. Viele bauen sich heute Denkmäler mit ihrer Gemeinde. Und schon die Idee, das ist meine Gemeinde, ist Götzendienst. Und das ist eine Beleidigung Gottes. Apostel Paulus hält es für notwendig, obwohl sicherlich nicht Gefahr im Moment da war. Er hält es für notwendig, als er die Ältesten zusammenruft und ihnen noch ein letztes Wort mit auf den Weg gibt, sie zu erinnern, Gott hat sich diese Gemeinde erworben. Sie gehört Gott. Mit anderen Worten, denkt niemals, die gehört euch. Wenn ihr anfängt zu denken, sie gehört euch, wenn eine Leiterschaft anfängt, oder vielleicht sogar ein Leiter, und an so ein Zeug glaube ich überhaupt nicht, wenn ein Leiter anfängt zu denken, das ist seine Gemeinde, sind schon die Weichen zur Zerstörung gestellt. Und das mag noch ein paar Jahre gehen, aber es wird eine gewaltige Krise kommen. Es wird eine gewaltige Krise kommen. Vor 15 Jahren habe ich zum ersten Mal einen großen Mann Gottes getroffen, der ein riesiges Gemeindenetzwerk aufgebaut hat. Und das war für viele Jahre vorbildlich und es war gesegnet. Und in jeder Hinsicht einfach war es ein Segen für die Gläubigen und für das Land. Und ich sah ihn, wie er mit seinen engsten Mitarbeitern umging, wie er mit seinen Co-Pastoren umging. Ich sah ihn, wie arrogant er, als meine Übersetzerin ihm begeistert berichtete von meiner Lehre über neutestamentliche Gemeinde und über Ältestenteam. Und sie dachte, der hat es nur noch nicht gehört. Und jetzt sage ich ihm mal, was ich da in einem Seminar gelernt habe, das ich übersetzt habe. Und ich bin so begeistert und jetzt werde ich ihm das erzählen und er wird auch begeistert sein. Und sie erzählt, was sie gehört hat, dass ein Pastor an der Spitze, das gibt's überhaupt nicht in der Bibel, und Ältestenteam ist Gottes geniale Lösung, um uns vor uns selbst zu bewahren und die Gemeinde vor uns zu bewahren. Und den Gesichtsausdruck und die Handbewegung, wie er das vom Tisch gefegt hat. Ich war dabei. Der hat nicht mal gefragt, aha, sowas lehrst du, erklär mir warum. Ich glaube an das nicht, aber erklär mir warum. Hast du biblische Belege dafür? Ich war gegenwärtig, der brauchte nicht einmal mich zu fragen. Er wusste, dass das totaler Unsinn ist. Und das war vor 15 Jahren. Und ich wusste, dieses Ding wird in eine gewaltige Krise kommen. Die Titanic hat den Eisberg schon gerammt. Vor 15 Jahren. Im letzten Jahr, genau vor einem Jahr, im letzten Mai, fing das Schiff an zu torkeln und zu taumeln. Und jetzt steht es kurz vor einer Explosion. 15 Jahre hat es gedauert. Weißt du, wir leben in einer Zeit, Gott hat mir einmal gesagt, das ist die Zeit, wo Herzen offenbar werden. Wo die Herzen offenbar werden. Und was Stolz ist und was Demut ist und was falscher Ehrgeiz ist und was Eifer ist für Gott, das wird offenbar werden in deinem Leben und in deiner Gemeinde, wo immer, aus welcher Gemeinde du kommst. Ich kenne deine Gemeinde nicht, aber es wird offenbar werden. Weil um zur Braut zu kommen, müssen die Herzen gereinigt werden. Die Braut hat sich bereitet. Was bedeutet das? Sie hat neue Choräle einstudiert. Nein. Sie hat Gott Raum gemacht, ein tiefes Werk am Herzen zu machen. Und das Ergebnis ist eine brennende Liebe für Jesus, wo sie Jesus mehr lieben als ihre eigenen Vorteile, ihre eigene Bequemlichkeit, sogar mehr als ihr eigenes Leben. Offenbarung 12, die Heiligen in der großen Trübsal, Sie haben Satan überwunden durch das Lammesblut, das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Das ist, wohin die Reise geht. Das ist die Frucht von Golgatha. Das ist, was Gott sehen will und das ist, was Gott sehen wird. Und das wird die Gemeinde in der Endzeit, die auf Gottes Seite steht, demonstrieren. Das ist das Ziel. So, das heißt, wenn ich das verstehe, wenn ich das sehe oder nur ahne und das ergreife und erwähle und sage, so, jetzt ramme ich einen Flock ein. Darum wird's in meinem Leben die restliche Zeit, die ich noch am Leben bin auf diesem Planeten, darum wird es gehen. Ich werde nie wieder von irgendeiner Welle Befreiung, Heilung, Wohlstand, Gemeindewachstum, Willow-Krieg, dies oder das oder jenes. Ich werde nie wieder von irgendwelchen Dingen weggezogen werden. Hier habe ich einen Flock eingerammt. Das ist, worum es geht. Und ich gehe mit denen, denen es auch darum geht. Und die anderen segne ich. Aber ich werde nicht mehr etwas anderes nachfolgen und für etwas anderes beten, etwas anderes suchen, für etwas anderes Interesse und Zeit haben und mich dem hingeben als diese eine Sache. Eine brennende Liebe für Jesus. Und wenn du einen Flock einrammst, dann wirst du nicht von der Flut weggespült und von Winden bewegt. Wie sagt Paulus, von den Unmündigen, die keine Unterscheidung haben, die nicht unterscheiden können, was ist Gott und was ist Mensch oder sogar was ist Teufel, die das nicht unterscheiden können. Sie werden hin und her bewegt von irgendwelchen Strömungen und Winden und haben keine Orientierung und keinen Kurs. Und Gott möchte, dass wir in Reife kommen. Ganz bestimmt habe ich das letzte Mal dieses Beispiel gebracht, aber wahrscheinlich hast du es schon wieder vergessen und denkst, es ist nicht so wichtig und ich bringe es wieder. Damit wir sehen, wie dringend notwendig es wir haben, wirklich Gott kennen zu lernen. Da war vor ein paar Jahren, ich glaube 07 war es, war diese ökumenische Konferenz, wo fast alles, was Rang und Namen hatte, aus pfingstlich-charismatischen Kreisen heimlich hingelaufen ist. Keiner hat es auf seiner Website veröffentlicht. Das Einzige, wer es gemacht hat, war GGE-Pfarrer Aschoff. Der war der Einzige, der öffentlich dazu sich bekannt hat. Alle anderen sind wie Nikodemus in der Nacht hingeschlichen und haben dort gefeiert und sich feiern lassen. Und nur hinterher kam raus, oder wer recherchiert hat, konnte dann sehen, wer alles mitgemacht hat. Und ein Dienst, der sehr, sehr bekannt ist in unserem Land, der sicherlich von vielen anerkannt würde als, die wissen, wo es lang geht, die haben einen Plan, die kennen Gott und die gehen in eine Richtung, die vertrauenswürdig ist. Ein Dienst in Deutschland, den wahrscheinlich alle hier kennen, der Rang und Namen hat. Wenn du Top 10 aufzählen würdest, da wäre er dabei. Rühmt im Rückblick auf diese Konferenz die Schönstadt-Leute wegen ihrer Demut. Schönstadt ist eine Gruppierung, die dort auch vertreten war und die maßgeblich dort eine Rolle gespielt hat auf der Konferenz. Und dieser Dienst rühmt die Demut der Schönstadt-Leute, die er dort gesehen hat und wovon er so angetan war. Aber Schönstadt ist eine Bewegung, deren Programm es ist, Liebe zu Gott und neues Leben und eine Belebung des Glaubens hervorzubringen durch eine Weihe deines gesamten Lebens an Maria. Das ist ihr Programm. Das kann jeder nachlesen. Du kannst heute Nacht gehen zu Schönstadt und da siehst du ihr Programm und da siehst du, dass das dort geschrieben steht. Das ist jetzt ihr Programm. Sie überreden oder motivieren, leiten an Menschen, ihr Leben Maria zu weihen. Und dadurch kommt eine Erneuerung des Glaubens zustande. Einen anderen Gott anzurufen oder anzubeten und Hingabe des Lebens ist die größte Form von Anbetung. Es gibt nichts Tieferes als das. Einen anderen Gott anzubeten anzurufen, sich ihm zu weihen, ist das Allerschlimmste, was du unserem Gott antun kannst. Er nennt es ein Greuel. Es gibt nichts Schlimmeres. Das ist das ultimative Verbrechen an Gott. Es ist nicht zu steigern. Ja, sind wir damit überein? Und hinter diesem Greuel des Götzendienstes steht immer, 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 immer Stolz. Weil der Stolz sagt, mir ist egal, was die Bibel sagt, es tut mir gut. Die anderen machen das auch und ich finde das gut und sowieso und man muss das alles nicht so ernst nehmen. Hinter Götzendienst ist immer Stolz, immer. Es gibt keinen Götzendienst ohne Stolz. Götzendienst ist nur die Frucht dieser Wurzel des Stolzes. Also da haben wir einen der Top 10 Dienste in unserem Land. Und er kann satanischen Stolz nicht von der Demut Christi unterscheiden. Das ist nicht irgendwo ein kleiner Drei-Mann-Hauskreis mit wechselnder Besetzung, den keiner kennt, den keiner ernst nimmt. Es ist eine Stimme im Land. Und daran siehst du, und ich kenne fast niemanden, der widersprochen hat. Ich kenne fast niemanden, der protestiert hat. Ihr Lieben, Protestanten hießen einmal Protestanten, weil sie gegen die Lüge, die das Evangelium verdreht hat, protestiert hat. Darum hießen die Protestanten. Wenn Protestanten heute nicht mehr protestieren, sind es keine Protestanten. Amen. Also das so viel zur Lage der Nation. Führende Stimmen können die Demut Christi nicht vom Stolz Satans unterscheiden. Siehst du, wir dringend notwendig, wir es haben, Gott kennenzulernen. Wenn wir die Demut Christi nicht sehen, die immer Abhängigkeit bedeutet, die Demut Christi ist immer Abhängigkeit vom Vater. Ich tue nichts, was ich nicht dem Vater tun sehe. Ich werde nichts sagen, was nicht der Vater mir gibt. Meine Lehre ist nicht mein, sondern dessen, der mich gesandt hat. Völlige Abhängigkeit. Ich tue alle Zeit, was ihm gefällt. Das war das Herz Jesu. Deswegen wäre es Jesus nie in den Sinn gekommen, die Schrift zu verdrehen. Das Gegenteil zu sagen von dem, was die Schrift sagt, dann wäre er schizophren, weil er ist das Wort. Und Jesus hat eine solche Hochachtung bewiesen vor dem geschriebenen Wort. Die Schriften müssen erfüllt werden. Das war immer wieder der Ausdruck. Und er traf Entscheidungen nach dieser Grundlage, damit die Schrift erfüllt wird. Und heute haben wir einen Glauben, der sich loslösen möchte von der Schrift, der auf Erfahrung, auf Gefühle, auf Salbungen, auf Wunder, auf alles Mögliche ausgerichtet ist, aber die Schrift mit Füßen tritt. Und davor müssen wir uns hüten wie die Pest. Weil es nicht der Glaube ist, wie die Schrift sagt. Es gibt eine Art, Gott zu glauben, und die ist beschrieben und für immer verankert in der Bibel. Eine Art zu glauben, nicht zwei, nicht drei, nicht pfingstlich, nicht charismatisch, nicht baptistisch, nicht katholisch, nicht lutherisch. Es gibt eine, und das ist die Heilige Schrift. Lebendig gemacht vom Heiligen Geist. Für diejenigen, die sich Gott hingeben und nicht die Schrift missbrauchen wollen, ihre Sekte zu gründen. So, was wir brauchen, ist Gott kennenzulernen. Wenn wir die Demut Christi sehen würden, nicht nur Lehre über Demut gehört haben, die schon Seltenheitswert hat, wie viel Bücher, die lesenswert sind, gibt es in 30 Jahren charismatische Bewegung über Demut. Ich kenne drei kleine Schriften. Ist das nicht interessant? Jesus sagt, lernt von mir, denn ich bin demütig. Hat nie gesagt, lernt den Heilungsdienst. Hat gesagt, heilt die Kranken, aber nicht, lernt den Heilungsdienst von mir. Er sagt, lernt von mir Demut. Und wir haben Dutzende, wahrscheinlich mehr als Dutzende von Büchern über Heilung und über Befreiung. Und überall finden wir die Experten. Und der ganze Büchermarkt gibt 3 Bücher her, die ich lesenswert finde über Demut. Das zeigt mir, wo unser Geschmack ist. Das zeigt mir, was uns wichtig ist. Das, was Jesus sagt, das Einzige, was er sagt, was wir lernen sollen, darüber gibt es kaum Lehre. Und dann gibt es nicht nur kaum Lehre, sondern grobe Missverständnisse, wie ich das eben beschrieben habe, dass man Dinge für Demut hält, die das genaue Gegenteil sind. Gott muss sich uns zeigen. Wir müssen ihn sehen, wie er wirklich ist. Und wenn wir seine Demut sehen, werden wir sie schätzen, für kostbar achten, begehren. Und das, was wir begehren, werden wir bekommen. Wenn wir die Schönheit der Demut Jesu nicht sehen, wird kein Verlangen in uns sein nach mehr Demut. Und wenn kein Verlangen in uns ist nach mehr Demut, wird es auch nicht kommen. Weil Gott wirkt nicht Dinge gegen unseren Willen in uns. Es ist nicht so, wir sind stur, unbelehrbar, unabhängig, stolz und uneinsichtig. Und eines Morgens wachen wir auf und plötzlich sind wir die Demut in Person. Wir denken, huch, wo kommt das jetzt her? Habe ich ja gar nicht gesucht. Das wird es nicht geben. Wer nicht Demut schätzt und begehrt, wird sie nicht bekommen. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet, sagt Jakobus. So, das ist ein Beispiel, ein sehr zentrales Beispiel, ein zentraler Bereich, der uns zeigt, wir müssen Gott kennenlernen. Wir können nicht einen Gott lieben, den wir nicht wirklich kennen. Das gibt es nicht. Es gibt nicht eine Liebe zu Gott ohne Bewunderung, ohne Dankbarkeit, ohne Wertschätzung, ohne Hochachtung, ohne Respekt. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Jedenfalls nicht in der Bibel. Wenn ich euch hier erzählen würde über irgendein fernes Land, Tinkatunkerland, und ich sage, oh, ich liebe dieses Land, das ist ein wunderbares Land. Oh, ich bin so begeistert, ich bin ein Fan von diesem Land. Und ich sage, oh, interessant, erzähl mir über dieses Land. Ich meine, wie ist es da? Ich sage, ich weiß nicht. Ja, ich meine, wie war es, als du letztes Mal da warst? Ja, ich war noch nie da. Ja, aber wie sieht's aus? Ich meine, hast du schon Bilder gesehen oder Videos? Beschreib mir. Ich sage, ich weiß einfach nichts über dieses Land. Und du sagst, und du liebst dieses Land und du kannst mir nicht eine Sache sagen über dieses Land? Du bist verrückt. Wenn du normal ticken würdest, würdest du sagen, ich bin verrückt. Weil es gibt nicht eine Liebe ohne Inhalte. Und das ist der interessante und wichtige und gefährliche Punkt. Viele suchen eine Freude am Herrn im Sinne einer Heilig-Geist-Erfahrung. Freude am Herrn kannst du nicht trennen von Wertschätzung seines Wesens, von Dankbarkeit, von Anbetung, von Ergriffensein, von wie er ist. Du kannst das nicht trennen. Freude am Herrn ist nicht ein Gefühl, losgelöst von Inhalten, was über dich kommt, wie eine Droge. Und das ist, was an vielen Stellen angeboten wird. Und die Leute benutzen sogar Drogensprache. Drogenwelt ist tot und unser Gott ist Leben. Wie kann jemand, der Gott hochachtet, irgendwie den Gläubigen vermitteln, das hat etwas mit einer Drogenerfahrung zu tun. Und sie machen sogar die Leute, motivieren die Leute, Handbewegungen zu machen und setzen sich einen Schuss oder so, also nur so von der Handbewegung. Und dann kommt der Heilige Geist und dann torkeln sie die Gegend. Das hat mit Freude am Herrn nichts, 0, nichts zu tun. Und das öffnet die Tür für einen falschen Geist. Weil Leute suchen Gefühle, suchen Erfahrungen. Aber Gott sagt nicht, such Gefühle, such mich. Und wenn du mich suchst, wirst du mich finden und dein Herz wird sich freuen. Aber das ist eine Freude mit Inhalt, eine Freude, über seine Güte, über seine Treue, über seine Gnade, über sein Wesen. Aber es ist nicht ein Gefühl in sich wie eine Droge, wie ein Schuss, den sich jemand setzt. Und überall da, wo Leute hungrig sind nach dem Übernatürlichen, aber kein Fundament im Wort haben, kommen jetzt diese Typen an. New Mystics heißen sie. Sogar im Osten, in Kirgisistan, habe ich sie schon angetroffen. Haben eine ganze Gemeinde verwirrt. Und alle suchen nur noch Erfahrungen und Gefühle. Und wenn sie nicht high waren, dann war es nicht ein gutes Meeting. Das hat nichts zu tun mit dem, wovon Paulus redet. Wenn er sagt, wir sind überreich an Freude, dann ist diese Freude immer gegründet in der Freude über das Wesen Gottes, über wie gut er ist, wie herrlich er ist, was für eine gewaltige Kombination das ist zwischen Löwe und Lamm, was einzigartig ist, was es nirgendwo gibt. Weder in irgendeiner anderen Religion oder sonst irgendeiner anderen Richtung. Diese Kombination Löwe und Lamm, das gibt's nirgendwo. Das ist absolut einzigartig, nur bei unserem Herrn. Absolut einzigartig. Und Gott wird durch die Endzeitgemeinde sein Wesen der Welt demonstrieren. Was wir nicht sehen, werden wir nicht werden. Was wir nicht sehen, werden wir nicht werden. Denn wir schauen die Herrlichkeit Gottes an und werden so verwandelt in dasselbe Bild. 2. Korinther 3, 18. So, wenn wir nichts sehen, werden wir nicht verwandelt. So, mein Punkt ist, wenn wir das ergreifen wollen, Gott zu lieben von ganzem Herzen, dann heißt das, wir machen uns auf, ihn wirklich kennenzulernen, in seinem Wesen. Du sagst, ich kenne Jesus schon. Schön. Und was meint Paulus, wenn er am Ende seines Dienstes sagt, ich will ihn erkennen? Wenn du sagst, oh, ich kenne ihn schon, ich meine, erzähl mir mal was Wichtiges, Alter, Gott zu erkennen, mal was richtig Praktisches, was richtig Wichtiges. Ich will ihn erkennen, die Gemeinschaft seiner Leiden und die Kraft seiner Auferstehung. Das war sein Wunsch, das war sein Herzensschrei am Ende seines Dienstes. Ja, hat Paulus denn Jesus nicht erkannt? Doch, aber er sagte, das sind unausforschliche Reichtümer. Die alles überragende Größe der Erkenntnis Christi. Das sind Formulierungen, die er braucht und die gebraucht und die man in unseren Reihen heutzutage wenig hört. Weil wir schon satt sind, während der am Ende immer noch hungrig ist. Wir haben schon und der sucht immer noch weiter. Und er hat nicht nur für sich gesucht, er hat für die Gemeinden gesucht. Und hat gekämpft und hat gesagt, um das eine geht es, dass ihr Gott kennenlernt. Und dafür kämpfen wir, dafür ringen wir. Oder wie Epaphras sagt, dafür mühen wir uns ab. Ja? 3 Jahre war der Mann in Ephesus. Und das war dann die Gemeinde, die er so geliebt hat. 3 Jahre war er da. Und er sagte, er hat sie immer wieder, Tag und Nacht, also immer wieder, hatte sie gelehrt. Und Jahre später schreibt er einen Brief und sagt, wir beten, wir hören nicht auf für euch zu beten. Wir beten, dass ihr den Geist der Weisheit und der Offenbarung bekommt. Ja, haben die das nicht bekommen durch das Teaching von Paulus? Doch, aber nur ein bisschen. Und da sollte so viel mehr kommen. Da sollte so viel mehr kommen. Und er wusste, gute Lehre ist eine Sache, aber das Wirken des Heiligen Geistes, was nicht bedeutet, alle torkeln betrunken durch die Gegend, sondern alle haben Erkenntnis über das Wesen Gottes. Das ist das Zentrum des Wirkens des Heiligen Geistes. Und wenn du dann noch als Abfallprodukt, ohne dass du das suchst, trunken bist, habe ich überhaupt keine Probleme damit. Aber wenn du alle Meetings benutzt, um trunken zu sein, aber du suchst nicht ein heiliges Leben und du suchst nicht Gott kennenzulernen, dann habe ich ein Problem damit. Haben wir uns verstanden? Danke. Diese Fraktion, die nickt besonders viel. Ich konzentriere mich mehr auf euch hier. Prediger brauchen auch mal so ein zustimmendes. Aber ihr könnt ja auch mal, ne? Also, Er betet immer wieder, nicht nur er selber, sondern auch die Leute bei ihm im Team. Sie beten für das eine, dass sie Gott erkennen, ihre Berufung erkennen, den Reichtum an Herrlichkeit, den Gott schon in sie hineingelegt hat, erkennen. Er betet, dass die Augen des Herzens geöffnet werden. Das bedeutet, er weiß, wenn ich bete, werden die Augen geöffnet. Wenn ich nicht bete, werden sie nicht geöffnet. So das Teaching von Paulus. Und gibt es nach der Lehre von Jesus ein tieferes Teaching als das von Paulus? Ich glaube nicht. Sogar Petrus steht staunend davor und sagt, manche Dinge sind schwer zu verstehen. Solche Tiefe hatte das. Ja. Und trotzdem wusste Paulus, Teaching ist eine Sache, aber jetzt muss der Heilige Geist kommen und muss das real machen in ihren Herzen. Er muss an den Herzen wirken. Die Augen des Herzens müssen aufgetan werden. Und wenn das nicht passiert, dann nützt das ganze apostolische Teaching nichts. Teaching und das richtige Gebet, das war seine Doppelstrategie. Wir denken heute Teaching, Teaching, Teaching und dann wird es schon klappen. Es klappt nicht, weil nur das Gebet um das Wirken des Heiligen Geistes in unseren Herzen uns in Erfahrung und in Wahrhaftigkeit und in Reinheit hineinführt. Nur Lehre kann uns einen mächtigen Wasserkopf bereiten. Es wird alle gar nicht mehr durch die Tür passen. Und wir sind so gelehrt und wir wissen so viel. Aber letztendlich zählt das, wie groß dein Herz ist. Und nicht, wie viel du weißt. Und das war die Strategie von Paulus. Sie sollen Gott erkennen. Wenn einer Gemeinde, die 3 Jahre von Paulus gelehrt wurde, es nötig hatte, dass Paulus und seine Leute immer wieder gebetet haben, dass sie Gott erkennen, dann was mit uns? Was mit uns? Aber wie wenig siehst du das? Dieses, lass uns nachjagen der Erkenntnis Gottes. Hosea 6, Vers 2. Lass uns nachjagen der Erkenntnis Gottes. Wie wenig siehst du das? Und je mehr wir der Erkenntnis Gottes nachjagen, umso weniger werden wir streiten. Und je weniger wir der Erkenntnis Gottes nachjagen, umso mehr werden wir streiten. Hallo, kann das mir aufschreiben ins Protokoll irgendwie? Je weniger wir der Erkenntnis Gottes nachjagen, umso mehr werden wir streiten. Weil Streit, natürlich, die einen sagen immer, ich habe Recht, aber die anderen sagen, ich habe auch Recht. Ja? Streit geht selten um Inhalte. Streit kommt aus einer falschen Gesinnung, aus einer fleischlichen Gesinnung. Paulus sagt, wenn Streit ist, dann seid ihr im Fleisch. Der Streit beweist für Paulus, ihr seid im Fleisch. Er sagt gar nicht, wer hat Recht und wer hat nicht Recht. Er sagt, der Streit sagt mir eins, ihr seid im Fleisch. Weil wenn ihr im Geist seid, werdet ihr nicht streiten, weil die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede. Wer kann mit so einem streiten? Ja? Das ist der Fokus. Wir sollen Gott lieben und wir wählen das. Und gleichzeitig wissen wir, wenn wir das wählen, das ist nur der Anfang. Es braucht Gott. Er muss an unserem Herzen ein Werk tun. Ich werde eure Herzen beschneiden und dann als Folge davon werdet ihr mich lieben. Das ist, was er sagt. Und das ist, was wir brauchen. Und ich denke, das ist ein guter Punkt, hier mal ein Komma zu setzen. Morgen will ich das dann weiter ausführen und erklären, wie das aussieht, wie sieht das praktisch aus und was tut Gott an unserem Herzen und was tue ich, damit er das tun kann. Hat das auch was mit mir zu tun oder ist es einfach nur seine Allmacht und seine Souveränität oder wo ist da die Zusammenarbeit und die Kooperation? Belassen wir es dabei, da ist dieser Ruf und da ist diese Verheißung da. Er verspricht, wenn wir mitmachen, wenn wir wollen, er wird unsere Herzen verändern. Und als Folge davon werden wir ihn lieben. Und wenn wir ihn lieben, werden wir einander lieben. Und wenn wir ihn lieben, aus reinem Herzen, dann ist in unserem Herzen nicht mehr die Sauls-Geschichte. Und wir bauen uns ein Königreich und wir machen uns einen Namen und wir wollen uns groß machen. Ehrgeiz, frommer Ehrgeiz, ist einer der Hauptkonfliktherde in der Gemeinde. Hallo. Frommer Ehrgeiz bringt Streit, Spaltung, Parteiungen und es muss raus. Es muss raus. Dass unsere Herzen wahrhaftig werden und dass wir sagen, Gott, ich will für deine Ehre leben. Ich will an nichts festhalten. Ich lege alles nieder. Ich lege alles hin. Ich halte an nichts fest, außer an dir. Das wäre doch ein guter Punkt, den wir jetzt beten zum Schluss. Und dann gehen wir nach Hause. Herr, wir danken dir so sehr, dass du versprochen hast, nicht nur Gebote, die uns ein paar Nummern zu groß sind, gegeben, sondern du hast versprochen, du wirst unser Herzen beschneiden. Und dann werden wir dich lieben. Und Vater, dafür rufen wir dich an und darum bitten wir dich. Hilf du uns zu verstehen, was du an unseren Herzen zu tun hast. Hilf uns zu verstehen, wie wir dir Raum geben können. Hilf uns zu verstehen, worum es dir geht in unserem Herzen und wie wir mit dir Schritt halten können. Zeig uns, was die Beschneidung des Herzens ist und schenk uns große Willigkeit und große Liebe zur Wahrheit. Große Liebe zur Wahrheit. Und danke, Vater, dass du nicht ablässt, dass du dich nicht abwendest, dass du nicht frustriert bist über Lauheit, über Gespaltenheit, über falsche Motive. Deine Liebe lässt sich nicht erbittern. Du bist für uns und du sagst, ich werde dir helfen, diese Dinge aus deinem Leben zu bekommen. Ich werde dir helfen, in Wahrhaftigkeit zu kommen, in Gradheit zu kommen, zu einem wahrhaftigen Herzen zu kommen. Ich werde dir helfen. Und darauf bauen wir unsere Zuversicht, nicht auf unseren Eifer, sondern auf deine Treue und dein Verlangen. Du willst, dass dein Sohn in uns gesehen wird. Du willst durch uns ihn verherrlicht sehen, in der Gemeinde, in der Stadt, im Land, in den Nationen. Und wir danken dir dafür. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen. Okay. Danke, dass ihr so lange ausgehalten habt. Aber wir haben ja spät angefangen.
Ich muss ruhig weitermachen.
Es ist niemand eingeschlafen, sonst hätte ich schon aufgehört.